Herzlich willkommen zu unserem vierten Teil in diesem Jahr Bibellesen mit Gewinn. Es ist Urlaubszeit, der eine oder andere ist im Urlaub gefahren, aber schön, dass ihr da seid. Und ich bin erstaunt, doch eine ganze Menge. Schön, da freue ich mich. Und unser Herr Jesus ist hier, das hat er uns versprochen. Ja? Da wir uns in seinem Namen versammeln, da will er in unserer Mitte sein. Und deshalb möchte ich den Abend mit Gebet beginnen. Herr Jesus, und wir danken dir für diese Zusage, die wir haben, dass du hier in unserer Mitte bist. Und deine Gegenwart macht den Unterschied in unseren Versammlungen. Und da wollen wir dich immer wieder ganz bewusst auch einladen. Wir wollen dir Raum geben, heute Abend zu reden, zu unseren Herzen. Wir bitten dich, dass das, was dir wichtig ist, auch uns wichtig wird. Und dass du sprichst durch dein Wort. Und bereite uns vor für die Dinge, die du für unser Leben hast. Jesus, wir geben dir die Ehre und den ersten Platz in unserem Leben. Amen. Wir haben heute viel vor. Habt ihr die Vorbereitung vom Thomas gesehen? Deshalb gebe ich auch gleich das Wort ab.
Und ich habe vorhin die Vorbereitung vom Jens gesehen. Naja, sind noch jung am Abend. Ferienbibel lesen mit Gewinn. Die Bergpredigt Teil 4. Wir beginnen wie jedes Mal mit einem Bildchen vom Berg der Seligpreisungen historischer Art der Bergpredigt. Hier also muss es vermutlich stattgefunden haben, hat es vielleicht stattgefunden, am See Genezareth, Blick vom Berg der Seligpreisungen. Hier hat Jesus also diese wichtige Predigt gehalten. Wir sind in der Mitte der Bergpredigt angekommen mittlerweile. Ich erinnere einfach nur nochmal, damit wir für heute Abend die richtige Einteilung und die richtige Verortung haben für das, was wir uns heute vornehmen. Wir haben beim ersten Teil uns zunächst einmal die Seligpreisungen angesehen. Und ich mache ja immer so einen bibelkundlichen Einstieg oder Überblick über einen Teil aus der Bergpredigt. Und der Jens, der macht dann die Nutzanwendung sozusagen. Und schaut, wo in den Gleichnissen von Jesus das wiederkommt und ausgeformt ist, für die Verkündigung wirksam gemacht worden ist. Bei den Seligpreisungen haben wir das große Gastmahl uns angeschaut, als Predigt-Exempel für die Seligpreisungen. Dann beim zweiten Teil haben wir die Jüngersprüche angesehen, Licht und Salz der Welt, die selbstwachsende Saat, war da das Gleichnis, das uns in diese Gedanken noch tiefer hineingeführt hat. Und das letzte Mal waren wir beim ganz großen Hauptteil der neuen Gesetzesauslegung Jesu. Das neue Gesetz, das Jesus gibt, oder die neue Gerechtigkeit, das haben wir uns in einem ganz großen Überblick angesehen. Und das Gleichnis, das dahinter stand, war der Zöllner und der Pharisäer im Tempel bei ihrem Gebet. Ja, und jetzt kommen wir sozusagen zum zweiten Hauptteil. Das war jetzt so die Einleitung und der erste Hauptteil liegt hinter uns. Wir sind auch in der Mitte der Bergpredigt, in der Mitte auch unseres Jahresthemas. Drei Teile haben wir hinter uns, drei liegen noch vor uns. Vierter Teil, jetzt geht es um Einzelbestimmungen. Das ist Kapitel 6, Almosen, Beten und Fasten. Also das ist heute unser Thema, die Alltagsfrömmigkeit. Wie mache ich das? Glaube so zu leben, wie sich das Jesus vorstellt. Wie lebe ich den Glauben an Gott? Das ist eigentlich die Frage, die dahinter steht. Und da werden uns drei Bereiche genannt, wie der Glaube damals zum Ausdruck gebracht wurde, wie er in der Öffentlichkeit auch sich dargestellt hat. Und da ging es ums Almosen geben, um das Beten und Fasten. Das hat die Frömmigkeit damals, als Jesus gelebt hat, bestimmt. Und wir sind da mal ganz gespannt, welches Gleichnis uns Jens dann zur Vertiefung weitergeben wird. Ja, diese drei Bereiche also, die sollen jetzt einleitend mal in den Vordergrund gerückt werden. Diese drei Bereiche bestimmen die Frömmigkeit des jüdischen Glaubens zur Zeit Jesu. Und zunächst würde man ja denken, Almosen, Beten, Fasten, ja, das sind Dinge, die man so persönlich für sich tut. Aber ganz anders war es zur Zeit Jesu, das waren Dinge, die in aller Öffentlichkeit gemacht wurden und in aller Öffentlichkeit zur Darstellung gebracht wurden. Öffentliches Almosen geben im Tempel, das war völlig üblich. Da waren verschiedene Opferkästen aufgestellt und ein Opferkasten war besonders wichtig, der Gotteskasten. Der stand an dem Eingang zum Vorhof der Männer und wenn Gottesdienst gefeiert wurde, dann wurde hier die Tempelsteuer entrichtet, das besondere Almosen für die Armen. Das war ein besonderer Kasten und da konnte man sich auch besonders gut hervortun, wenn man viel eingelegt hat. Dann ist es sogar über den Tempelplatz ausposaunt worden mit Fanfarenstoß, sind also die Einlagen bekannt gegeben worden. Almosen geben, also etwas Öffentliches, sollte jeder mitbekommen, dass jemand hier besonders viel Gutes tut. Genauso war es mit dem Beten. Man hat natürlich öffentlich gebetet. Alle konnten zuschauen. Auch heute kommen Juden gerne an der Klagemauer zusammen zum Beten. Das ist der öffentliche Platz, wo das Gebet besonders wirksam, besonders wichtig war. Und man hat natürlich auch eine Gebetskleidung angelegt, die nach außen deutlich gemacht hat, jetzt wird hier gebetet, der Gebetsschal, die Gebetsriemen, das hat alles nach außen hin zum Ausdruck gebracht. Ich bete, ich bin in einer Verbindung mit Gott und das soll auch jeder sehen. Beim Fasten, dritter Bereich, könnte man nun meinen, na gut, das ist jetzt etwas, das kann man nach außen ja nicht sehen, wenn jemand nichts isst. Aber auch da hat man das Fasten öffentlich zelebriert, am Tempel wieder. Das war der öffentliche Platz, wo die Frömmigkeit sich abgespielt hat. Denn wenn man gefastet hat, dann war das eine besondere Zeit, wo man sich in das Studium der Schrift hinein vertieft hat. Das heißt, fastende Leute haben dann auch am öffentlichen Ort sich mit der Tora beschäftigt. Also Fasten und Tora-Studium hat zusammengehört. Das hat sich übrigens in der Tradition der Christenheit erhalten. Die Mönche, wenn sie besondere geistliche Erlebnisse haben wollten oder wenn sie besonders wichtige wissenschaftliche Studien trieben, dann haben sie gefastet. Denn wenn man nichts isst, dann wird der Geist geschärft. Also diesen Zusammenhang hat man also in der Christenheit erkannt. Und hat aber seinen Hintergrund im Judentum. Fasten geht einher mit einer öffentlichen Zurschaustellung, dass man etwas Besonderes vorhat, ein Gelübde vielleicht erfüllen möchte. Man hat sich die Haare nicht geschnitten, das Scheren des Haupthaares hat man ausgelassen, weil man was Besonderes für Gott tun wollte. Und man hat nach außen hin zum Ausdruck gebracht, ich bewege mich in meiner Frömmigkeit in einer ganz besonderen, wichtigen Zeit. Also Almosen geben, beten, fasten, alles drei Dinge, die öffentlich waren. Und genau das kritisiert Jesus, dass das so öffentlich zur Schau gestellt wird. Religion eine Privatsache, so kann man natürlich fragen, oder eben keine Privatsache. Wir kennen diesen Ausdruck aus der Aufklärung. Religion ist Privatsache, soll eigentlich aus dem öffentlichen Raum verschwinden. So hat es Friedrich der Große gesehen, der alte Fritz. Jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Das ist ein Bereich, den geht niemand etwas an. Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Und eigentlich ist es so die Vorstufe, um Staat und Religion auseinanderzuhalten, das voneinander zu trennen. Das war die große Vision der Aufklärung, dass man die Religion aus dem öffentlichen Bereich wegnimmt. Wie schaut es aber aus im Alten Testament, im Judentum, also zur Zeit Jesu, als Jesus die Bergpredigt gehalten hat? Da war die Frömmigkeit natürlich das, was im Judentum praktiziert wurde. Und wir finden das Almosengeben im Alten Testament mit keinem einzigen Wort. Ja, ihr habt richtig gehört, man findet es mit keinem einzigen Wort. Das Wort Almosen gibt es tatsächlich im Hebräischen nicht. Es ist in der Tora nicht vorhanden. Aber der Sache nach ist es natürlich da, dass man Gutes tut, dass man Armen hilft, dass man Notleidenden Erleichterung verschafft. Ich habe zwei Bibelstellen hier im Vorfeld unseres Nachdenkens über die Almosen hier mal aufgeschrieben. Man könnte da ganz viele Bibelstellen natürlich nennen. wo genau das gefordert wird, dass man dem Armen hilft. Psalm 112, Vers 9. Großzügig gibt der Gottesfürchtige dem, der in Not ist. Seine gerechten Taten bleiben unvergessen. Er wird zu großem Ansehen kommen. Und da merken wir schon, das Gute, das der Mensch tun soll, das soll auch nach außen sichtbar werden. Also diese Öffentlichkeit beim Almosen geben, die ist schon in dem biblischen Hintergrund mit eingesenkt. Oder 5. Mosebuch, Kapitel 15, Vers 7. Gibt es jedoch Arme unter euren Landsleuten, in euren Städten, in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, dann seid ihnen gegenüber nicht hartherzig und geizig. Also das ist ganz wichtig, dass den Notleidenden geholfen wird, auch wenn sie nicht zum eigenen Volk gehören, sondern in der Nachbarschaft wohnen. Das ist ein Zeichen für einen guten, einen gerechten Glauben. Die Gaben, die man den Armen gibt, das sind die Almosen. Es war gerecht, so zu handeln. Und Gerechtigkeit ist eine Angelegenheit, die für den Juden ganz wichtig ist. Gerecht ist Gott. Und wenn man den Armen Gutes tut, dann hat man Anteil an dieser Gerechtigkeit Gottes. Es wird erklärt, dass die Armen niemals aus dem Land verschwinden würden. Wenn ihnen nicht geholfen wird, dann würden sie zu Gott schreien und es würde dann den Juden als Sünde angerechnet werden. Also so wichtig war das Gute tun, das Almosen geben. Wer sich über die Armen erbarmt, der leiht dem Herrn selber. Was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also der gleiche Gedanke. Und Gott wird es gut vergelten. Problem ist allerdings die Öffentlichkeit, das zur Schau stellen. Jesus in der Bergpredigt, jetzt der erste Abschnitt, Kapitel 6, habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in der Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. So nach der Übersetzung Martin Luthers. Und wir merken, wie schon manches in der Predigt Jesu noch weiterhin durchleuchtet. Das Schärflein der Witwe, ich habe es vorhin schon angedeutet, wenn es ausposaunt wird, was die Reichen in den Gotteskasten einlegen. Dieses Schärflein der Witwe ist geradezu ein Gegenbeispiel zu dem, wie die Frömmigkeit im Judentum verstanden wurde. Ein Opfer wird am Gotteskasten gegeben, große Spenden werden ausposaunt, Jesus schaut zu, er kriegt auch mit, was da eingelegt wird. Er kann die Almosen ganz genau erkennen und weiß, was da jeder einlegt. Die Frau, die da kommt und ihre zwei Denare, ihre zwei kleinen Münzen in den Gotteskasten einlegt, die hätte eigentlich gar nichts geben müssen. Sie war Witwe, wurde ja versorgt von dem, was im Gotteskasten eingelegt wurde. Und sie hätte auch gar nicht an diesem Ort sein dürfen. Denn nur die Männer, die zum Gottesdienst auch zugelassen waren, die haben hier in den Gotteskasten eingelegt und sind dann in den Vorhof der Männer gegangen. Die Frau ist also an einer vollkommen untypischen Stelle im Tempel unterwegs und legt in den Gotteskasten etwas ein, obwohl sie davon eigentlich selber lebt. Das heißt, hier wird nochmal zum Ausdruck gebracht, diese Frau, die gibt sich selber, ihr ganzes Leben legt sie ein mit dem Wenigen, was sie hat und hat damit mehr gegeben als alle anderen, weil das, was sie gibt, nicht hinausposaunt wird, nicht in die Öffentlichkeit gebracht wird. Das sieht nur Jesus und macht deutlich, so soll es eigentlich mit dem Almosen geben sein. Wir selber sollen uns mit unserem ganzen Leben einbringen für Gott. Almosen, das Schärflein der Witwe, als Gegenbeispiel zu dem, was in Israel üblich war. Beten, der zweite Bereich, wo es um die Frömmigkeit geht. Das ist auch der wichtigste Bereich, den Jesus dann nennt, denn im Bereich des Betens kommt dann auch das Vaterunser zur Sprache. Auch hier wieder zwei Bibelstellen so als Einstieg in das Nachdenken über das Beten. Psalm 55, Vers 18. Morgens, mittags und abends bete ich laut in meiner Not und der Herr hört meine Stimme. Eine Bibelstelle, die uns klarlegt, im Judentum hat man bestimmte Gebetszeiten gepflegt. Und zwar sind es drei, nämlich morgens, mittags und abends. Hier im Psalm 55 hat sich das niedergeschlagen. Oder Prophet Daniel, Kapitel 6, Vers 11. Er ging in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbots der Könige in dem Land, in dem er dienen muss, fernab von Jerusalem. Das hielt er immer geöffnet. Und trotz des Verbots kniet er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Also auch hier wieder bei Daniel eine klar geprägte Gebetspraxis. Dreimal am Tag soll gebetet werden. Möglichst öffentlich, natürlich am Tempel, das ist am allerbesten. Aber der Daniel kann das nicht tun, deshalb macht er sozusagen aus seinem Obergeschoss einen kleinen Tempel. Das Fenster ist gegen Jerusalem geöffnet und er betet dreimal, wie es üblich ist und wie es zur Vorschrift geworden ist. Dreimal also, morgen, nachmittags, abends, die Gebete ersetzten die Opfer am Tempel, die man nicht vor Ort tun konnte. An großen Festtagen, auch an Schabbat, hat man ein weiteres Gebet gepflegt, ein Abendgebet, das sozusagen am späten Nachmittag das Abendgebet erfolgte, dann aber noch sehr viel späteres Gebet angeschlossen. Zentral für alle Gebete zu den verschiedenen Tageszeiten war das 18-Bitten-Gebet und das höhere Israel, das Schama Israel, das waren die beiden Gebete, die bei den Gebetszeiten gepflegt wurden. Natürlich kannten auch die Juden ein freies Gebet, so wie wir es kennen, aber das 18-Bitten-Gebet und das Schema Israel, das Glaubensbekenntnis Israels, höre Israel, du Ewiger, der Herr ist einer, unser Gott, das kam bei diesen Gebetszeiten auf jeden Fall mit vor. Man sagt auch, das Vaterunser hat ein bisschen Anklang auch an das 18-Bitten-Gebet. Das 18-Bitten-Gebet ist eine Zusammenfassung eigentlich der Geschichte Israels, wie Gott sein Volk geführt hat. Verschiedene Bereiche werden genannt, verschiedene Segenssprüche werden hier zusammengefasst und die werden immer wieder wiederholt und damit wird auch an die Geschichte des Volkes Israel mit seinem Gott erinnert. Die Praxis des Betens wird also nach außen sichtbar gemacht. Das war das Wichtige dabei. Jesus jetzt in der Bergpredigt: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum solltet ihr nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und dann gibt Jesus ein Beispiel, wie ein solches Gebet aussehen kann, das Vaterunser. Und das besonders Neue an dem Vaterunser oder an seiner Gebetspraxis ist die Tatsache, dass er Gott als seinen Vater bezeichnet. Das war völlig neu für die Jünger, völlig neu für alle, die das gehört haben. Gott ist der Allmächtige, der Unnahbare, aber nicht der, dem ich begehen kann wie ein Kind seinem Vater. Das war also eine ganz neue Beziehung, die Jesus hier zum Verstehen gegeben hat. Man darf zu Gott kommen wie ein Kind zu seinem Vater. Dadurch, dass Jesus als Sohn Gottes zu uns gekommen ist, hat er das ja auch zum Ausdruck gebracht. Er selber ist Sohn Gottes, ist Kind dieses Vaters. Und Wer an diesen Vater glaubt, der gehört sozusagen zur Familie Gottes dazu, ist auch ein Kind Gottes. Diese persönliche Beziehung, das ist etwas ganz Neues, das Jesus den Leuten klarlegt. Beten zum Vater im stillen Kämmerlein und nicht öffentlich mit den verschiedenen Gebeten, zu den Gebetszeiten, also auch das wieder etwas ganz Neues gegenüber der Frömmigkeit, die sonst gepflegt wurde. Als Gegenbeispiel könnte man den Pharisäer und Zöllner hernehmen. Da ist einer, der das zur Schau stellt und noch dazu in seinem Inhalt des Gebetes andere heruntersetzt, herabsetzt. Ich bin dankbar und froh, dass ich so bin wie dieser Zöllner, der da hinten steht. Ich habe alles rechtens gemacht, ich mache meine Gebetszeiten, ich zelebriere meine Frömmigkeit in aller Öffentlichkeit und kann mich sehen lassen. Also das ist sozusagen ein Gegenbeispiel, eine Kritik, die Jesus hier zum Ausdruck bringt an der Frömmigkeit, an der Glaubenspraxis seines Volkes. Dritter Punkt, Fasten. Also nach Almosen geben, beten, jetzt das dritte, Fasten. Auch hier wieder zwei Bibelstellen zum Einstieg oder zur, um sie jetzt klarzulegen, wo es darum geht beim Fasten. Als einer von ihnen, gemeint sind hier in diesem Psalm falsche Zeugen, also Gegner von David, das ist im Psalm Davids, Psalm 35, Vers 13. Als einer von ihnen krank war, sorgte ich mich um ihn. Ich übte Verzicht und fastete. Da betet jemand für seine Gegner, für diejenigen, die ihm Böses tun wollen. Wenn ihnen aber Böses geschieht, wenn sie krank werden, ja, dann soll man sich um sie kümmern. Ich übte Verzicht und fastete. Da kommt dieser Begriff. Oder im Buch Esther, Kapitel 9, Vers 37, in diesen Briefen, das sind also Briefe, die die Geschichte der Esther wiedergeben und wo die ganze Geschichte niedergelegt wurde, als Hintergrund für das Purimfest. In diesen Briefen wurde die Einführung des Purimfestes zum festgesetzten Datum bestätigt. Genauso hatten auch die Juden für sich selbst und ihre Nachkommen beschlossen, Fasten und Trauerzeiten festzusetzen. Erst mit dem Buch Esther haben wir im Alten Testament eine festgelegte Fastenpraxis. Vorher gibt es das noch gar nicht. Im Alten Testament gibt es, wie beim Almosengeben, den Begriff Almosen es nicht gibt, gibt es auch kein spezielles Gebot zum Fasten. Das ist also erst mit dem Buch Esther, und da sind wir ja schon ein bisschen in der Geschichte Israels vorangeeilt, in die persische Zeit. Erst dann gibt es diesen Hintergrund, dass es festgelegte Zeiten fürs Fasten geben soll. Natürlich lesen wir aber davon, dass Männer Gottes gefastet haben, Mose auf dem Berg Horeb, als er die Gesetzestafeln in Empfang genommen hat, hat er gefastet. Es gibt auch ein Fasten für das ganze Volk Israel im Buch Richter. Wenn die Feinde herankommen, dann wird ein Fasten ausgerufen, um Gott um seine Güte, seine Gnade anzuflehen, dass er das Volk errettet. Fasten ist immer auch mit der Erkenntnis von Sünde verbunden. Ja, wir sehen ein, dass wir etwas falsch gemacht haben. Wir demütigen uns vor unserem Gott. Wir wollen unsere Sünde bekennen. Und das Fasten, indem ich eben nichts esse, ist auch ein sichtbares Zeichen, sichtbarer Ausweis, dass ich mich sozusagen vom Fleisch entferne, von den weltlichen Dingen, von Essen und Trinken und mich ganz auf die geistliche Ebene, die geistliche Schiene begebe, Gott ganz nahe sein möchte und das Weltliche, das Fleischliche sozusagen hinter mir lasse. Beispiel aus dem Alten Testament für ein langes Fasten wäre der König von Ninive. Als der Jona kommt und seine Bußpredigt hält, dann ruft der König von Ninive ein großes Fasten aus über das ganze Volk, über die ganze Stadt. Und er selber geht als gutes Beispiel voran. Das einzige durch ein Gesetz vorgeschriebene Fasten war das Fasten am Sühnungstag oder Versöhnungstag Das Wort Fasten kommt aber auch da nicht vor, sondern ihr sollt eure Seelen kasteien. Und das bedeutet natürlich ein Fasten. Blick ins Neue Testament. Johannes der Täufer war eine Gestalt, die mit Fasten durchaus in Verbindung zu bringen ist. Er war im Jordan unterwegs, hat da sehr karg gelebt. Und das Fasten hat also immer bedeutet, sich in besondere Nähe zu Gott zu bringen. Auch von Jesus ist zweimal vom Fasten die Rede. Einmal lehnt er das Fasten ab und sagt, wie können die Jünger fasten, wenn der Bräutigam unter ihr ist? Da ist Festzeit angesagt, deutliche Kritik gegenüber dem Fasten. Dann aber bei der Aussendung der Jünger merken die, dass sie manche Dämonen, manche Krankheiten nicht bewältigen können, Dämonen nicht austreiben können. Und Jesus sagt dann, ja, das ist eine Form von Dämonen, die lässt sich nur mit Beten und Fasten besiegen. Weil das Fasten dann aber so im Lauf der Zeit, vor allem dann in der Christenheit, zu einer Vorschrift geworden ist, hat man dem Fasten auch eine gewisse Verdienstlichkeit zugesprochen. Also wer fastet, der macht sich irgendwie besser. Deshalb hat die Reformation dann auch sehr stark gegen das Fasten als gutes Werk Front gemacht. Die Reformation in Zürich ist zum Beispiel eingeführt worden, indem man ein großes Fastenbrechen organisiert hat. Da kam man zusammen, ein paar Männer, und haben also öffentlich das Fasten gebrochen, ein Skandal. Man hat also ganz klar aufgeschrieben, wie viel Würste man verzehrt hat und was man da alles miteinander verkonsumiert hat, und hat damit einen Skandal in der Stadt heraufbeschworen und heraufgeführt, und das war dann so der Beginn der Reformation. Ja, Gegenbeispiel vielleicht zu dem öffentlich zur Schau tragen der Fastenpraxis ist tatsächlich das Wort von Jesus. Fasten gibt eine gewisse geistliche Nüchternheit, gibt eine spirituelle Kraft. Und diese spirituelle Kraft, die macht es, dass man auch gegen starke Kräfte wie Dämonen den Sieg davontragen kann. Jesus in der Bergpredigt vom Fasten. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Ich denke, wir merken bei all diesen drei Bereichen der Frömmigkeit, Almosen, Beten, Fasten, es geht um eine persönliche Einstellung. Nicht, damit man sich damit zeigt, nicht, damit man die Frömmigkeit öffentlich zelebriert, nach außen kehrt. Das wird von Jesus jedes Mal scharf kritisiert. Heuchelei nennt er das, du Heuchler. Wenn du Almosen gibst, wenn du betest, wenn du fastest, dann soll das aus deinem Innern herauskommen. Und das braucht nach außen hin niemand mitzubekommen. Frömmigkeit, so macht Jesus hier deutlich, ist eine Herzenssache. Sie geschieht in aller Stille. Das kommt bei allen drei Bereichen immer wieder vor. In aller Stille soll das geschehen. Bei den Almosen sagt Jesus, lass die Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Ist zu einem Sprichwort geworden. Am besten sollen wir das eben nicht mitbekommen, die guten Werke. Und beim Weltgericht, da ist es ja auch so, Matthäus 25, da wird aufgezählt, was die Gerechten alles Gutes getan haben. Und die Gerechten, die eingehen zu ihres Herrn Freude, die fragen dann ganz verwundert, wann haben wir dich denn hungrig gesehen oder durstig oder haben dich besucht im Gefängnis, haben dich gekleidet, als du nackt warst. Wann war das? Wir haben das gar nicht mitbekommen. Also genau, das ist der Hintergrund. Lass die Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Oder beim Beten, geh in stille Kämmerlein und schließ die Tür hinter dir zu. Das heißt nun natürlich nicht, dass man nicht in der Gemeinde, zur Gebetsgemeinschaft, zu einer öffentlichen Versammlung zusammenkommen darf, aber dieses zur Schaustellen, das soll auf jeden Fall verhindert werden. Und am besten ist es gewährleistet, wenn man deutlich macht, das Gebet ist ein Gespräch mit meinem Herrn. Und da lebe ich diese persönliche Beziehung zu Gott. Gleicher Gedanke beim Fasten, soll nicht öffentlich geschehen, nicht nach außen sichtbar durch bestimmte Merkmale. Wenn jemand gefastet hat, ein Gelübde getan hat, hat man das Haupthaar eben nicht geschoren, das war nach außen hin sichtbar, hat sich nicht gewaschen, um deutlich zu machen, ich lebe jetzt ganz geistlich, ganz zurückgezogen. Also salbe dein Haupt, richte dich vernünftig her, wasche dein Gesicht. Fasten nicht in der Öffentlichkeit, sondern eine innere Angelegenheit. Weil nämlich Gott in das Innere sieht, in das Verborgene hineinsieht. Deshalb lass es auch im Verborgenen geschehen, deine Frömmigkeit. Gott ist der Herzenskenner, der das Innere ganz genau diagnostiziert und erkennt. Er ist mit dem griechischen Wort der Kardiognostes, der Herzenskenner. Und Herzensfrömmigkeit, das, was in meinem inneren Herzen abgeht, das widersteht jeder Heuchelei. Das ist echt. Nicht heuchlerisch, nicht nach außen etwas vorgeben, was gar nicht der Fall ist. Durch Almosen, Beten, Fasten. Dein Vater, der im Verborgenen ist, also er macht es ja schon vor, und ins Verborgene hineinsieht, der wird dir dein ehrliches Herz zum Segen werden lassen, so habe ich es hier genannt, der wird dir es vergelten. Vergeltung von einer gut gelebten Frömmigkeit durch den Segen Gottes. Noch einmal Blick auf unsere Überschrift zu den drei Bereichen der Frömmigkeit. Religion, eine Privatsache oder keine Privatsache. Also es soll ja keine Privatsache, keine öffentliche Angelegenheit sein, dann könnte man sagen, ja, die Aufklärung hat durchaus recht, Religion ist eine Privatsache, schreiben wir ab. Aber es geht eben bei all diesen drei Sachen nicht um Religion. Das ist ein grundlegender Fehler, den viele Menschen machen, dass sie denken, der christliche Glaube wäre eine Religion. Religion hat es natürlich immer mit Öffentlichkeit zu tun und nach außen zur Schaustellung von bestimmten Dingen. Nein, es geht um unser Herz, es geht um unsere Beziehung zu Gott, es geht um Glaube. Und Glaube, das ist immer eine persönliche Angelegenheit. Es geht immer um die Beziehung, die ich zu Gott habe, Beziehung zu Jesus. Und genau das kann aber eine ungeheuer große Wirksamkeit nach außen entfalten. Also, Religion, Privatsache, nein. Glaube, der im Inneren geschieht, aber nach außen eine ganz große Wirksamkeit entfaltet. Jens wird jetzt gleich die Aufgabe haben, diesen Bereich Frömmigkeit im Alltag jetzt mit einem Gleichnis von Jesus in Verbindung zu bringen. Der bittende Freund wäre so eine Möglichkeit. Und wir haben zwar kurz darüber geredet mal oder gemailt. Ich habe ihm das vorgeschlagen, ich weiß es nicht, ob er es aufgegriffen hat, aber schauen wir mal. Das wäre auf jeden Fall ein Gleichnis, denke ich, für ein Beten, das Gott gefällt. Denn der bittende Freund, der kommt nachts, das kriegt also niemand mit, da ist alles finster. Und da es kommt aber jemand zu ihm, der in einer Not steckt und dem er bewirten möchte. Also geht er und versucht, seinen Freund wachzukriegen, damit er ihm Brote herausgibt, damit er was zum Anbieten hat. Ganz im Verborgenen geschieht es und er lässt nicht nach. Er klopft an dem Haus an und die Kinder schlafen schon und das hält alles nicht auf. Inständig bleibt er dran und aufrichtig, er will seinen Freund bewirten, er will was zum Essen anbieten. Er ist ganz ehrlich, sagt, was er will. Anhaltend ist sein Gebet und es ist notwendig. Es wendet dir eine Not zum Besseren. Und das lässt ihn so inständig werden. Und alles, was er tut in seinem Gebet, das geschieht aus Liebe heraus. Beten oder die anderen beiden Bereiche noch mit dazugenommen, Almosen geben und Fasten, es soll von unserem Herzen herauskommen. Das ist, denke ich, das, was Jesus in der Bergpredigt bei diesen ersten Einzelbestimmungen zum Ausdruck bringen möchte und ganz klar und deutlich herausstellt. Und jetzt sind wir gespannt auf den zweiten Teil, wo es dann in die Tiefe geht und wo der Jens dann uns eine Gleichnisgeschichte anbieten wird, wo diese Dinge noch einmal so ins Praktische hineingewendet werden. Davor machen wir ein bisschen Pause. Ich würde mal sagen, bis 8:45, das sind jetzt bei mir noch 8 Minuten, und dann geht es mit dem zweiten Teil weiter. Also ich habe mich, glaube ich, an die Zeit ganz gut gehalten. Zunächst mal Pause und dann geht es zum zweiten Teil.